Herzlich willkommen zu der Osterausgabe der Tennisproleten, beziehungsweise eigentlich der Zwischen-Osterausgabe, weil gestern war Karfreitag, morgen ist dann erst Ostersonntag. Aber wir haben trotzdem zwei Hasen ausgepackt. Einmal mich und, ihr hört's, den Tobi.
Hoppel, hoppel. Hallo.
Hallo. Hallo, Hamburger Osterhase.
Hallo. Erinnert mich an diese blöden Häschenwitze, die es früher gab, aber ich glaube, oh, jetzt ist wieder Opa erzählt vom Krieg.
Mit den Apotheken und so.
Ja, und hat du
An die kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, siehst du. Ja, hatte Tennisbällchen. Also, jede Menge bunte, eiförmige Tennisbälle hat die Woche uns ins Nest gelegt, worüber wir reden können und wollen. War ja dann doch amüsant diese Woche, oder?
Ja, und pünktlich zur Eiersuche hatten wir natürlich in Deutschland jetzt auch echte Tennisfestspiele mit Stuttgart und dem größer gewordenen Turnier in München. Für Stuttgart nicht so relevant, aber besonders für München, auch noch mit akzeptablen Wetterverhältnissen.
Oh, ja, wobei, also wir kommen gleich auf den Karfreitag zu sprechen. Ja, ich bin ja hier immer der Mecker-Opa. Deswegen, also als ich gestern am Karfreitag, wir kommen gleich nochmal auf den Karfreitag zu sprechen, im Fernsehen München gesehen habe, dann verzeiht es mir, habe ich ja gedacht, ich werde im wahrsten Sinne des Wortes nicht warm mit diesem Turnier. Stimmt so nicht ganz. Aber parallel dazu lief dann Barcelona mit Sonnenschein und die Leute mit ihren Sonnenhüten auf. Und in München hast du die Stirnbänder vom Skifahren wieder ausgepackt. Also kein Vorwurf, ganz tolles Turnier. Geil, dass es jetzt ein 500er ist. Und ich habe gehört, das ist ja bisher mit dieser Tribüne auch nur provisorisch. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig schick gemacht. Also ganz toll. Ich dachte nur wieder, boah, zum Glück sitze ich in der warmen Bude und kann mir das angucken und muss da jetzt nicht auf der Tribüne bei kalten Temperaturen mit der Skijacke sitzen.
Wobei ich ehrlich sagen muss, der neue Center Court, der ist zwar provisorisch, aber wenn ich das richtig noch im Kopf habe, soll der auch an diese Stelle dann fest installiert hin. Vor dem Clubhaus sieht das schnieke aus.
Ja, total. Also das ist schon toll und du hast es ja auch gesagt, die Woche über war in München ja durchaus schönes Wetter. Sonne, bei dem die im Moment, wir haben ja jede zwei Jahre so ein Comeback der Neonfarben. Irgendwie so, bei dem die Neonfarben stärker geleuchtet haben.
Und, ja, das habe ich noch nicht beobachtet, aber gut zu wissen. Ich achte mal drauf.
Ja, du bist nicht so die Tennis-Fashionista, oder? Doch schon.
Also ich bin generell jemand, der gerne gut angezogen ist. Also, und das auch passt.
Oh, ja.
Gut. Naja, was heißt gut, muss nicht teuer heißen, aber ich mach mir schon meine Gedanken über das, was ich anziehe. Ja, nö, ich mag zum Beispiel Jeans gerne, aber es darf durchaus, es muss dann nicht, weiß ich nicht, der grüne Pulli zu den, weiß ich nicht, pinken Schuhen mit einer schwarzen Hose und dann noch neongelben Armband sein oder
okay,
so. Also, dass das so ein bisschen Struktur passt. Hat. Ja. Insofern finde ich Tennisklamotten schon interessant, wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, mit den Jahren sind die Leute auch immer unkreativer geworden. Also früher haben mir die Sachen irgendwie besser gefallen und inzwischen bin ich immer so,
ja, selten. Wobei man muss vorsichtig sein mit dem Früher und so. Es gab ja schon in den letzten zwei, drei Jahren auch wieder immer mal wieder Experimente. Sowohl, also gerade von den beiden Großen, ja, die können mal daneben gehen und dann passen sie wieder. Aber, sorry, wenn wir ein bisschen springen, aber im Moment bei der Mode sei das noch erlaubt. Habe ich das richtig gesehen, dass irgendwie bei den Damen in Stuttgart diese Woche hatte ich das Gefühl, also die sind alle ausgestattet irgendwie von so einer, von so einem, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, von so einem Mädcheninternat, aber sind die alle in dunkelblauen Kleidern rumgelaufen? Paulini, nee, Lüss,
ja, das liegt aber nur, ja gut, naja, aber das liegt daran, Paulini und Lüss werden ja beide von Essex gesponsert.
Ah,
somit haben die zwangsläufig dasselbe an, wobei Essex hat zurzeit so eine Sonderkollektion gemacht. Die hat zwar dieselbe Farbe wie der Standardkram, glaube ich. Mhm. Aber da gibt es halt zwei unterschiedliche Schnitte oder so. Deswegen haben die nicht ganz das gleiche gefahren. Aber die Farbe, darauf achtet man ja am letzten Bar gleich. Niemeyer trägt Adidas. Ich meine, das war eigentlich eine relativ helle Farbe. Ja, und bei Nike hängen wir halt zurzeit in dieser Zwischenkollektion. Die machen ja immer zu den Grand Slams eine Kollektion. Und dann gibt es meistens so eine Zwischenkollektion.
Eine Sandplatz, damit die Leute zweimal kaufen. Ne?
Genau, und die ist dann meistens eher so ein bisschen, ich sag mal, für Clubspieler geeignet. Auch so, weil es ist einfach ein simples Top, irgendein Rock und dann in irgendeiner Farbe. Und da haben wir halt zurzeit die Renaissance des Faltenrocks. Also vielleicht liegt es daran, dass du so ein bisschen dieses Schulmädchen-Internat-Gefühl hast.
Ja.
Bei den Männern, die Farben sind nice, aber letzten Endes muss man das kaufen. Und ja, und die Herren, die kriegen ja immer ein T-Shirt und eine Hose und das war's.
Ja, ich wollte gerade sagen, die kriegen keine Faltenhose.
Das wäre doch mal interessant.
Ja, wobei, also ich habe jetzt, wo es nach draußen geht, habe ich gedacht, oh, ich könnte mir auch mal wieder was Neues gönnen, ja, und habe so ein bisschen gestöbert. Und ich muss ja sagen, inzwischen, also wenn man nicht irgendwie im Sale und reduziert kauft, was immer noch teuer ist, finde ich, aber es ist ja schon wirklich echt, echt bisschen gestört. Also hier bei den großen Ausstattern, wenn ich sehe, was da für Preise für ein simples Funktionsshirt aufgerufen werden, das ist ja irgendwie, da bist du bei 59, 69, teilweise 75 Euro. Ich meine, hey, hallo, das, oder auch eine Hose.
Da, ja, die Preise sind schon enorm.
Ja.
Da muss man manchmal entweder so auf Lotto oder Mizuno ausweichen. Je nachdem, manchmal finde ich das mit ihren Grafikprints ein bisschen too much, aber die haben immer wieder Sachen dabei, die schön sind und wo ich sagen kann, okay, das ist dann auch vom Preis okay. Oder man investiert halt mal in Sachen von Yonex, die sind von der Qualität enorm, sind nicht ganz günstig, aber die hast du dann auch entsprechend lang. Egal, dann, wir driften.
Ja, ab. Wahnsinn, hier der Fashion-Podcast, ja, um sie dann alle genannt zu haben, irgendwie mal so Classic, so ein Sergio Tacchini oder ein Fila. Anyway, jetzt haben wir sie dann alle genannt. Oder ihr geht einfach zu Decathlon und kauft dort was Günstiges von, wie heißt es, Arango, Atengo, Kachango. Anyway, Atengo. So, also zurück zum Sport. Entschuldigt diesen kleinen Ausflug, aber vielleicht sucht ja noch jemand ein Ostergeschenk für den oder die Liebste, man weiß es nicht. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach ja, genau, von Stirnbandträgern in München und überhaupt und dass da alles genau, so schön beleuchtet.
Genau, du hattest das Wetter
hat.
In München kritisiert.
Ja. Das kritisiere ich, aber jetzt kommen wir zum Sport. Aber ich weiß genau, was nämlich auch geleuchtet hat und darüber könnte man vielleicht sprechen. Ein wasserstoffblonder Haarschopf hat geleuchtet von einem jungen deutschen Spieler namens Diego Dadero, der ja seinen Doppelnachnamen abgelegt hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Palomero heißt er nämlich auch noch.
Eigentlich heißt der Dedura, aber
Dedura,
egal.
Okay. Ja, ich bin noch nicht so ganz drin. Naja gut, was ist passiert? Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Irgendwo um die Nummer 460 in der Welt. Junger 17-jähriger Berliner kriegt also die Möglichkeit, in München in der Quali zu spielen. Spielt dort ordentlich, scheitert dann in der Quali an Alexander Bublik. Das kann natürlich passieren mit 17 Jahren. Und kommt als Lucky Loser ins Hauptfeld doch noch rein, weil Monfils zurückziehen muss und gewinnt dann gegen Denis Shapovalov den ersten Satz und im zweiten liegt er 3-0 vorne. Shapovalov gibt auf und damit haben wir endlich in Deutschland den Nachfolger für Boris Becker. Ist das richtig? So ungefähr gefühlt war das für mich so. Nee?
Ja, gefühlt, also war die Begeisterung sehr, sehr groß. Sowohl bei Dedura Palomero selber oder Dedura, wie er sich jetzt auch immer nennen will.
Oder DDP.
DDP, das ist auch gut.
Ja, er möchte DDP auch genannt werden.
Ah.
Er denkt schon an die Vermarktung, also er denkt groß.
Sagen wir mal so, seine Begeisterung nach dem Sieg war echt sehr, sehr groß. Mhm. Hat da sich auf die Erde geschmissen, rumgejubelt, wo ich auch so ein bisschen dachte, ja, ich meine, einerseits verstehe ich es, er hat wirklich ein verhältnismäßig ordentliches Match hingelegt. Ich meine, ich finde es interessant. Ich hatte mir das Match angesehen, bewusst, weil ich ihn noch nie länger habe spielen sehen. Und ich dachte, komm, guck's dir mal an, damit du mal ein Gefühl dafür entwickelst, wie er agiert. Und der DDP ist noch verhältnismäßig klein. Ich glaube, der ist noch nicht ganz 1,80 und das sieht man auch, weil die normalen Tennisspieler ja tendenziell etwas größer sind. Und ich finde, wenn du ihn so spielen siehst, ich finde, sein Spiel hat noch so ein bisschen Babyspeck. Mhm. Ich finde, es ist noch sehr, es sieht noch so ein bisschen nach Lehrbuch aus. Also auch wie er dann das Racket ausschwingt und die Bewegung macht, was völlig in Ordnung sind, ist, ne? Und wenn er so spielt, spielt er so. Es hat ja funktioniert. Aber ich finde, man sah ihm durchaus noch an, dass er noch nicht ganz geschliffen ist. Was aber definitiv schon geschliffen war, der Jubel nach seinem Sieg, weil er hat da wirklich sich feiern lassen und selber gefeiert, als wäre er, als hätte er Schapovalov niedergerungen. Und sagen wir mal so, das hat nicht nur bei mir, sondern auch durchaus in the Internet die ein oder andere hochgezogene Augenbraue ausgelöst. Weil ich finde es absolut legitim, sich zu freuen. Und er hat gut gespielt. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie zurückgelegen und Schapovalov hätte dann aufgegeben. Aber ich fand es doch ein bisschen too much für die Occasion irgendwie.
Ja, also der Vollständigkeit halber, wie das halt so ist bei einer Aufgabe, man geht ans Netz, ja, empfängt die Gratulation vom Gegner, drückt dem noch seine Genesungswünsche aus, bedankt sich beim Schiri und dann ging es halt los und dann jubelte er wie verrückt und ich finde, das sei ihm natürlich auch gegönnt und hey, der ist 17, aber dann ging er halt zur Grundlinie und zog dann mit den Füßen ein großes Kreuz auf in den Sand. Ja, also nicht nur irgendwie so klein, sondern halt so ein christliches Kreuz. Ja, er ist gläubig und also christlichen Glaubens und stark da verwurzelt und das war bestimmt so, sagen wir mal, so 4 auf 3 Meter oder sowas, legte sich auf dieses Kreuz und ja, man könnte fast sagen, lag auf diesem Kreuz wie der Gekreuzigte himself. und ja, da, also weißt du, wenn du Roland Garros gewinnst, egal ob mit 17, 27 oder nochmal mit 37, dann wird jeder sagen, ja, klar. aber nach einer Aufgabe im zweiten Satz beim 500er in München, ich würde zur Güte sagen, verbuchen wir es mal unter, ey, er ist 17 Jahre alt.
Ja, ich denke auch, dass man das da noch reinschieben kann, wenn das jetzt nicht so weitergeht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon ein bisschen extrem. Ich finde völlig legitim, dass man sich freuen kann darüber. Weil, wie gesagt, er hat sich da nicht den Schneid abkaufen lassen. Er hat da auch seine Chance genutzt. Und das ist völlig in Ordnung. Ich meine, in der nächsten Runde, gegen wen ist er da angetreten? Wer war das? Siso Bergs, meine ich. Der hat ihm die Ohren ziemlich lang gezogen.
Ja.
Mit 1-1. Ich finde völlig legitim, dass man sich da über seinen ersten Sieg freuen kann und egal, wie das passiert und so. Aber das übertrug sich ja auch ins Internet, also auch auf die offiziellen Kanäle, also selbst ATP und so, der erste Spieler aus 2008 geboren, der da irgendwie einen Sieg errungen hat und dann wurde das links und rechts breit getreten und auf einmal gab es überall Artikel und so, wo ich so dachte, jo, man kann das ja erwähnen und alles, aber so tun, als wäre jetzt der Heiland himself zu Ostern aus dem Himmel herabgestiegen, ich weiß es nicht.
Also, sagen wir mal so, fairerweise, und dafür kann der gute DDP nichts, und da sind wir auch noch nicht bei der deutschen Medienlandschaft und wie die reagiert hat und die deutsche Zuschauerschaft, erstmal international, Social Media Tennis macht das im Grunde genommen ja bei jedem einzelnen Match, bei jedem einzelnen Spieler. Jede Statistik, die irgendwie rangezogen werden kann, wird abgefeiert. Jeder Superlativ wird gerne rausgehauen. Und wenn es in der ersten Woche des Jahres ist, dann siehst du gleich, Fragezeichen, Ausrufezeichen, den Point of the Year und überhaupt.
Stimmt.
Und das war die, wusstet ihr, dass diese Rückhand von Davidovic Fokina die 1.000.000. 523.000. war, die Cross Court genau neben der Linie einschlägt. Also wir kennen das, das geht einem, belustigt einen manchmal, manchmal geht es einem tierisch auf den Sack. Aber fairerweise muss man sagen, das macht die ATP, übrigens die WTA, genauso gerne. Und ich finde auch richtigerweise, wenn sie guckt nach, wer kommt denn nach, dass Spieler eines Jahrgangs, die das erste Mal ein Profimatch auf der ATP-Tour gewinnen, dementsprechend gehighlightet werden. Ist das ein Achievement, was, wenn sonst nichts mehr in deiner Karriere kommt, du dir irgendwann übers Bett hängen kannst, musst? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht erzählst du es deinen Enkeln irgendwann. Ich war übrigens der Erste aus dem Jahrgang 2008, der ein Profimatch gewonnen hat. Wie gesagt, das sei ihm verziehen. Aber die viel größere Frage, Henrike, die sich mir gestellt hat, mal wieder ist, wie reagieren wir eigentlich hier in Deutschland, sobald, und das ist jetzt überhaupt nicht gegen den lieben DDP gemünzt, also falls er auch Podcast-Hörer ist, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn er zu uns mal zu Gast kommt, ja, sondern generell, wie reagieren wir eigentlich, wenn einer oder eine mal ein Match gewinnt hier in Deutschland?
Ja, das will ich auch einschränkend noch mal mit reinschieben. Ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf. Ne? Also ich, klar, das ist immer auch so ein bisschen eine Typfrage. Und ich glaube, er ist eher, wenn man das jetzt vielleicht auch mal mit Justin Engel vergleicht, der ja auch so ein bisschen als the next big thing in Germany gilt. Wenn man das vergleicht, da ist auch eine Frage, wie bist du als Typ drauf? Bist du mehr so einer, der emotional rausgeht oder vielleicht ein bisschen ruhiger ist? Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ehrlich, ich habe mich wirklich auch für die Dura Palomero total gefreut, weil er hat da seine Chance genutzt. Und das muss man auch absolut anerkennen. Aber natürlich ist es am Ende auch immer eine Frage, wie wir, also einmal sowohl die offiziellen Kanäle, weil ich finde auch klar, es ist völlig legitim zu sagen, das ist der Erste aus 2008, der ein ATP-Match gewonnen hat, was ja faktisch so ist, Aufgabe oder nicht, das gehört dazu. Aber wie hoch man das dann jazzt, das ist dann die Frage, ne? Also wie man das, ich finde, es ist oft eine Frage, wie wird dann halt auch der Inhalt vermittelt und benannt. Und da, glaube ich, könnten wir gleich auch den Switch zu den Damen schaffen. Das ist halt so die Frage. Und klar, in Deutschland ist das natürlich jetzt dankend aufgegriffen worden. Und da hat sich jeder gefreut. Und das ist irgendwie durch die Zeitungen gegangen. Und der DTB hat dann hier auch noch schnell, glaube ich, ein Interview oder ein paar Infos gepostet und all sowas. Und da denke ich dann immer, warum dieses Extrem? Also naja, man kann das ja irgendwie anerkennen und sich freuen und es irgendwie aber auch gleichzeitig situationsgerecht einordnen, weil ich finde, man tut dann am Ende dem Spieler oder der Spielerin auch keinen Gefallen.
Nein, die Erwartungshaltung.
Da ist jetzt, genau, die ist dann in Deutschland direkt hoch. Ja, du hast das jetzt einmal geschafft, du bist jetzt ein Wunderkind. Das hat jetzt so weiterzugehen.
Ja, die Erwartungshaltung wird extrem schnell hochgeschraubt und wir müssen gar nicht, mir fällt dazu noch ein, wir brauchen gar nicht von Deutschland generell zu reden. Also endlich der nächste Boris Becker für ganz oder die nächste Steffi Graf oder die nächste Angie Kerber für ganz Deutschland. Denn darüber haben wir oft gesprochen, dass das heute medial und überhaupt und durchdringend gegen Fußball vielleicht schwieriger ist. Aber aus der Tennis-Deutschland-Sicht, glaube ich, ist es nach wie vor so, dass sowohl der DTB als auch die in Deutschland aktiven Tennisspielerinnen und Spieler, die an Tennis interessierten Menschen, sehnlichst nach dem nächsten großen Ding warten. Mhm. Und da glaube ich, hier jetzt in unserer Bubble, ja, tut man den Spielerinnen und Spielern keinen Gefallen, die gleich so, wie du sagst, gleich so hoch zu jazzen und hoch zu schreiben. Bevor wir da gleich nochmal näher drauf eingehen, denn da gab es diese Woche, wie gesagt, auf der Damentour auch einen bemerkenswerten, ja, kleineren Vorfall, will ich aber wiederum auch sagen, naja, der ist natürlich als Typ, ist das natürlich erstmal so, wie er heute daherkommt, mega dankbar. Ja, denn da kommt einer, 17 Jahre aus Berlin, wasserstoffblonde Mähne, die er sich aufgrund einer verlorenen Wette so hat färben lassen. Ich glaube, das war gar nicht seine modische Überzeugung.
Ich hoffe.
Aber so wie der im Moment natürlich daherkommt, lass den 5 Matches nacheinander gewinnen oder in einem Turnier jetzt noch weiterkommen, der ist natürlich extrem gut vermarktbar. Ja, und einfach nur in der Wahrnehmung, und ich meine, wir beide und ihr, die uns hört, wir lesen jede Woche und schauen jede Woche Tennis. Aber der ist mit einem Match, und das meine ich jetzt gar nicht kompetitiv, aber der ist mit einem Match schon besser vermarktbar als Justin Engel, weil er ein komplett anderer Typ ist. Es sagt überhaupt nichts aus über die Qualitäten als Mensch und auch nicht als Tennisspieler und wer es dann den beiden weiterschaffen wird. Ich will nur sagen, sowas ist natürlich seitens der Medien, seitens Turnierdirektoren, seitens Ausstatter oder sowas immer ein dankbares Fressen im positiven Sinne. War einer, der sich dann auch noch gerade ausdrücken kann, und das kann er, das hat er auch getan in den Pressekonferenzen. Das ist natürlich extrem gut vermarktbar. Ja, und siehe da, zack, jetzt hagelt es natürlich die Wildcards. Er hat sogar eine jetzt für Madrid, ich nehme an, für die Quali bekommen, nicht fürs Hauptfeld, aber ja, ist mal eine Chance, beim Tausender in der Quali mitspielen zu dürfen. Also insofern kann ich das auf der einen Seite schon verstehen, aber gerade was die Erwartungshaltung an die sportliche Leistungsfähigkeit, an das Potenzial und an das, was vielleicht irgendwann dann mal kommt, angeht, da finde ich, sind wir immer extrem schnell ganz, ganz vorne dabei und dann auch ganz extrem schnell beim Abschießen mit dabei in den Medien.
Das stimmt. Also ich meine, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil das die Realität ist, in der ich lebe und auch die Medienlandschaft ist, die ich mit am meisten verfolge oder die Einstellungslandschaft ist, in der ich mich befinde. Ich weiß nicht, ich empfinde das in Deutschland durchaus als ein Phänomen, das sich in viele Bereiche irgendwie einsortiert. Wenn etwas gut läuft, dann ist das immer gleich der Weisheit letzter Schluss. Und wenn es nicht so gut läuft, dann wird da immer drüber gejammert, ganz lange. Aber man stellt sich dann auch nicht der bitteren Realität, dass man etwas tun muss, um es zu ändern. Ich weiß nicht, das ist etwas, was mir vielleicht durchaus auch in den politischen Strukturen etwas auffällt, wo ich immer so denke, na ja, vielleicht sollten wir mal aus dem Jammertal rauskommen und anfangen, nach einer Lösung zu suchen und uns durchaus auch der bitteren Wahrheit stellen, dass wir vielleicht Fehler gemacht haben, weil das ist etwas, was ich gerade in der Tenniswelt immer noch so ein bisschen vermisse, dass ich das Gefühl habe, dass es nach wie vor nicht gut funktioniert. Vielleicht funktioniert das im stillen Kämmerlein und man kriegt nach vorne nichts mit. Ich weiß es nicht. Das Ganze zu professionalisieren. Denn natürlich, wir sind ein sehr reiches Land, wir haben eine große Tennistradition, wir haben viele Leute, die Tennis spielen, aber es spiegelt sich nicht unbedingt in der Profi-Welt in der Dichte wider, wie es könnte. Und das ist ein systemisches Problem. Und da ist dann dieses einseitige Berichten, egal auf welche Art und Weise, oder dieses einseitige Handhaben von Dingen, nicht hilfreich in meinen Augen, weil es halt das verdeckt, was man sich eigentlich fragen müsste. Was kann man tun, um jemanden, der eine gute Phase hat, zu unterstützen, dass es eine gute Phase bleibt? Und was kann man tun, dass sowas eben nicht mehr so ein Zufallsfund wird? Ich meine, jemand, der sich wirklich tief mit Tennis beschäftigt, wird den Namen Dedura Palomero schon mal gehört haben. Auch mir war der ein Begriff, aber auch nur, weil ich halt in dieser Welt unterwegs bin. Der geneigte Standardzeitungsleser kriegt das natürlich nicht mit. Aber das ist dann auch so eine Frage, muss man das denn dann nicht wenigstens korrekt einordnen? Ich meine, da kommen wir jetzt vielleicht mal auf die Damenseite und auch zu Eva Lüss mit der Medienberichterstattung, wo wir drüber diskutiert haben. Weil da war es, finde ich, genau so ein Ding, dass es eigentlich gut erklärt war in dem Artikel, um den es geht, aber die Headline halt einfach beschissen.
Okay, hol uns mal kurz ab, um was geht's, um was ging's?
Also ich rufe das jetzt hier nochmal bei mir auf dem Handy auf, damit ich hier, wir wollen ja korrekte Tatsachen verbreiten und keine falschen. Und zwar folgendes, so, wo ist es denn hier? Genau, Eva Lüss hatte bei sich auf Instagram, und ich muss ehrlich sagen, das finde ich, mag ich an Eva Lüss, dass sie durchaus auf Instagram da, ich sag mal, ihre Seite verteidigt und durchaus sehr offen Dinge anspricht. Das finde ich
ja, total, gut. Das ist nicht so glatt, weißt du, so, ah, ich mache jetzt Urlaub auf den Malediven und jetzt wieder back on the court, hard training, sondern die Bandbreite bei ihr ist viel, viel größer.
Genau, und ohne unfair zu werden. Ja, ich finde, Stand jetzt, ne, das kann sich, hat das immer Maß und Mitte bei ihr. Ne? Ja. Also sie ist dann jetzt nicht nur, da kommt einer an und will mir was Böses, sondern ich finde, es hat schon durchaus Hand und Fuß, was sie macht. Und sie hatte einen Screenshot von einem FAZ-Artikel, Online-Artikel, ich weiß nicht, ob der auch in der Zeitung erschienen ist, gepostet mit der Headline: Eva Lüss ist dem WTA-Turnier in Stuttgart, Eva Lüss ist dem Himmel so fern. Und dazu hatte sie kommentiert, dass sie meinte, ich, Doppelpunkt, verliere das Match gegen die Nummer 6 der Welt, Frankfurter Allgemeine so. Und dann kommt halt die Headline: Eva Lüss ist dem Himmel so fern. Das hatte ich gesehen, das hatte ich dann hier in die Runde gegeben und hatte dann halt auch gesagt, dass ich die Headline schon hart finde. Und dann brach bei uns halt so eine Diskussion darüber auf und wir haben dann auch den Artikel gelesen, der, zumindest als wir den hatten, stand zu diesem Zeitpunkt auch frei lesbar war. Also es war kein FAZ-Plus-Artikel, nicht hinter einer Paywall. Und der Artikel von, jetzt lass mich nicht lügen, wie hieß der gute Mann? Es war ein Herr von Thomas Klemm. Der Artikel war sehr gut, fand ich.
Total. Thomas Klemm schreibt auch schon, meines Erachtens, schon lange über Tennis. Also ja, ist ein erfahrener sehr, ja, Journalist. Ja.
Sehr ausgewogen, sehr fair, auch ein längeres Stück, der das gut eigentlich eingeordnet hat, die Situation um Eva Lüss, ne, dass die natürlich jetzt viele Chancen bekommt. Und ich finde auch, Eva Lüss ist vom Typ her extrem gut vermarktbar und sie macht das auch ziemlich gut. Sie macht etwas aus ihren Möglichkeiten, die sie hat. Und sie ist sicherlich vom Können her jetzt nicht unbedingt so das Übertalent. Ich würde nicht sagen, dass sie untalentiert ist, aber sie ist auch eine sehr kleine Person und da hat man es im Tennis halt schwieriger. Ich glaube, bei ihr ist halt einfach die Arbeit, die man reinstecken muss, größer als jetzt bei jemandem, weiß ich nicht, wie ein Carlos Alcaraz, der einfach ein Naturtalent im Tennis ist, so eine ganz inhärente Tennisfähigkeit hat. Und sie macht wirklich viel Gutes daraus. Und das wird in dem Artikel auch, spiegelt sich das wieder, das Für und Wider ihrer Situation. Und dann kommt halt so eine Headline, wo ich mir denke, jetzt ist der Artikel so ausgewogen und dann ist die Headline so, ja, ein bisschen clickbaitig, so ein bisschen unfair.
Ist sie, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass du bei uns im WhatsApp-Chat auch sagtest, naja, okay, aber man weiß nie, ob der Autor, der Journalist in dem Fall, das selber entschieden hat oder ob jemand anders die Headline gemacht hat. Das,
das ist oft so, genau.
Wollen wir mal noch fairerweise mit dazu einordnen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist genau wie du sagst. Das verursacht natürlich erstmal ein Urteil, was ziemlich hart ist und was dem so nicht gerecht wird. Ja? Hm. Und trotzdem, ich finde, okay, was lernt man daraus oder was nehmen wir mit? Also man sollte so einen Artikel dann auch immer ganz lesen, und wir kamen dann eben auch zu der Einschätzung, dass der Artikel ausgewogen ist und im Grunde genommen auch gegenüber Eva Lüss durchaus fair einordnend ist, aber die Headline zerschießt eben einiges. Und das, finde ich, ist gefährlich, ja, da sich eben nicht alle die Zeit nehmen, so einen Artikel dann komplett zu lesen, sondern eben auch schnell geurteilt wird gegenüber einer Spielerin oder einem Spieler nur aufgrund der Headline.
Hm. Vor allen Dingen, weil ich es in dem Falle halt Eva Lüss gegenüber auch so unfair finde, weil sie eben jemand ist, der sich, oder in diesem Falle, die sich selber eigentlich sehr fair einschätzt. Ich finde, Eva Lüss behauptet nie, dass irgendetwas super und mega war, und hat dann natürlich auch noch mit ihrer Autoimmunerkrankung das Problem, dass sie öfter mal aussetzen muss, weil der Körper es nicht mitmacht. Und ich finde, gemessen an ihren Möglichkeiten, die sie hatte, hat sie wirklich viel aus ihrer Karriere gemacht, und du merkst auch, dass sie schon extrem klug plant, auch das ganze Jahr über. Ich glaube, das muss sie aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung auch. Aber ich denke mir so, mein Gott, die ist jetzt dieses Jahr das erste Mal in die Top 100 eingezogen. Die ist jetzt die Top-deutsche Dame. Sie macht jetzt das erste Mal dieses Jahr aufgrund halt auch des neuen Rankings, sie ist, glaube ich, auf 67 oder so in der Ecke, macht sie das erste Mal, ich sag jetzt mal, die große Tour mit. Da muss man sich auch dran gewöhnen, und da muss man sich auch anders mit arrangieren. Und sie startet im Prinzip in diesem System auf Null, und dann passiert direkt sowas. Und dann gibt's direkt so eine Headline. Und das finde ich dann irgendwie, dass ich mir denke, so.
Ja, absolut. Und es war eben eine Headline, nicht in irgendeinem Nischen-Podcast wie unserem, sondern in einer der größten deutschen Tageszeitungen überhaupt. Ja, und das ist, also ich habe dir geschrieben, ja, die Headline ist hart, zu hart, obgleich sie natürlich meines Erachtens im Kern richtig ist, habe ich dir gesagt. Wir, also die Öffentlichkeit, wir jubeln bei Niemeyer, Lüss und Co., wenn sie mal weit kommen, aber vergessen in dem Moment, dass eben beide keine Top 10, sondern eben Top 100 Spielerinnen sind. Das ist halt so, wie wenn Augsburg, Union oder auch sonst wer mal in der Euroleague mitspielen dürfen für eine Saison eben, und dann ist auch wieder gut. Das ist wieder typisch. Ich klingt im ersten Moment unfair, aber will sagen, hey, wir, die wir alle überhaupt nicht richtig gut Tennis spielen können, gar nicht gut. Ja, wer sind wir? Ja, wir reden hier von einem Sport, wo du weltweit die 100-beste oder die 62-beste Spielerin der Welt bist. Ja, und wir wissen auch alle, wie eng und wie nah das beieinander ist, und dass die Top 10 oder Top 20 von den anderen wirklich im Mikrobereich sich unterscheiden, aber dieser Mikro-Mikro-Mikro-Bereich eben im Tennis den Unterschied ausmacht. Und deswegen finde ich es manchmal zu hart, wie wir gegenüber Spielerinnen und Spielern urteilen, wenn sie ein Match verlieren. Und genauso vorsichtig bin ich eben auch bei all den Übertreibungen, wenn, und das klingt jetzt so lapidar, wenn jemand mal ein Spiel gewinnt, ja, ein Match gewinnt.
Klar, das geht in beide Richtungen, ne? Also das, was wir bei Dedura Palomero ansprechen, ist ja dasselbe wie bei Eva Lüss, nur ins andere Extrem, genau. Im Prinzip. Ne? Ja. Und mir geht es auch nicht darum, zu kritisieren grundsätzlich. Ich finde nur immer, wenn man kritisiert, muss man halt auch gemessen an dem, was man kritisiert, kritisieren. Weil natürlich wünschen wir uns alle die nächste Steffi Graf oder die nächste Angelique Kerber oder so. Aber wir müssen uns halt auch damit anfreunden, dass es die vielleicht gerade noch nicht gibt. Ich will gar nicht Eva Lüss absprechen, dass sie das nicht erreichen kann. Zum Beispiel auch eine Angelique Kerber ist ja auch erst in späteren Jahren ihrer Karriere richtig hochgekommen. Dasselbe gilt übrigens für Laura Siegemund, deren etwas bissigen Kommentar man dann am Ende des FAZ-Artikels dann noch eingebaut hat. Aber das darf dann jeder für sich selber entscheiden und selber lesen. Wo ich mir denke, man muss auch eine Entwicklung, gerade im Tennis, das dauert einfach alles.
Total.
Und klar, würde ich mich freuen, da irgendwie so ein Supertalent haben, das mit 17 durch die, wie eine Mira André war, irgendwie durch die Tour pflügt. Aber das ist halt ein Jahrhunderttalent vielleicht oder ein Jahrzehnttalent. Also, und das ist halt bei 99,98% der gesammelten Profi-Tennis-Schaft nicht der Fall.
Das ist definitiv so. Und vergessen wir nicht, dass genau die Spielerin, gegen die Eva Lüss in Stuttgart verloren hat, das beste Beispiel dafür ist. Paulini war jahrelang, bösartig könnte man sagen, unter ferner Liefen, was totaler Quatsch ist. Ich habe gesagt, was bedarf es überhaupt, um zu den 250 besten Spielerinnen der Welt zu gehören. Und ist auch eine Spielerin, die mit ihren Waffen, mit ihren Fähigkeiten relativ spät nun zu ganz, ganz großen Höhen aufgeschwungen ist. Und das, finde ich, wiederum zeigt, dass das eben im Tennis in der Entwicklung alles oder fast alles möglich ist, weil die Margen, wie gesagt, so klein und so gering sind, aber dennoch so entscheidend sind, ob du es schaffst, dauerhaft in den Top 50, in den Top 25 oder vielleicht sogar in den Top 10 zu sein. Die Margen sind so gering, aber sie sind ganz entscheidend. Hältst du dem Druck stand bei, keine Ahnung, 5-4 im zweiten Satz, bei eigenem Aufschlag ausservieren zu können, oder hältst du dem eben nicht stand? Ja, das ist so marginal. Ja? Gestern, ja. Talon Krikspor war 3 Punkte weg vom Sieg gegen Alexander Zverev in München. Er hat im ersten Satz einen Tiebreak gewonnen, war im zweiten Satz Break 4, führt bei eigenem Ausschlag 5-4, 15-0. Und von da an, wie mit dem Schalter umgelegt, hat er nur noch Mist gespielt, übertrieben gesagt, ja. Und hält zu diesem Druck stand. Und trotzdem ist Talon Krikspor ein fantastisch guter Tennisspieler und übrigens zu Recht so weit vorne im Ranking, wie es ist. Ja? Mhm. Aber eben, um dann Titel gewinnen zu können und das dauerhaft und in Folge und eben nicht weggeschrieben zu werden von den Medien oder weggetalkt zu werden von uns, musst du eben diese Drucksituation auch noch meistern können.
Ja, zumal man auch sagen muss, in dem Match jetzt speziell merkte man einfach den Heimvorteil.
Ja.
Also im zweiten Satz, wo Talon Krikspor zum Match aufschlug, merkte man einfach, wie das Publikum Zverev auch so ein bisschen da über die Klippe getragen hat.
Ja.
Hat er selber auch hinterher anerkannt. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen Situation. Also ich glaube, wären wir, weiß ich nicht, in Rotterdam gewesen, hätte das Ganze anders ausgesehen.
Ja. Oder in Barcelona.
Oder in Barcelona.
Ja. Irgendwie eine tolle Tenniswoche mit den beiden großen Turnieren bei den Herren, mit dem, muss man ja auch nochmal sagen, ey, was für ein Mega-Turnier in Stuttgart. Ich habe dieser Tage eine Grafik gesehen, wo sie mit grünen Felder grün hinterlegt haben, welche Top-Spieler eigentlich in Stuttgart im Vergleich zu anderen Turnieren antreten und was die da Jahr für Jahr rankarren an Top-Ten-Spielerinnen und damit wirklich ein Programm bieten für die Besucher. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Wir haben heute am Samstag im Viertelfinale Alexandrova gegen Pegula, Ostapenko gegen Swiatek, Sabalenka gegen Mertens und Kokogov gegen Paulini. Hey, das könnten die Viertelfinals bei den French Open sein. Mit dem Unterschied, dass sie dort dann auch am gestrigen Tag gespielt worden werden. Heute werden sie am Samstag gespielt in Stuttgart. Das ist komisch, da wurde gestern gar nicht gespielt. Karfreitag, Gläubig.
Ja, da wurde gestern nicht gespielt tatsächlich, weil Karfreitag ist.
Und der Markus, der Söder-Markus, hat das erlaubt in München, oder?
Offensichtlich, das ist das, was ich gelesen habe, dass in München die Bayern da eine Sondergenehmigung erteilt haben, weil sie gesagt haben, irgendwie Veranstaltung schlägt Feiertag sozusagen, so ungefähr. Und in Baden-Württemberg war man da strenger und hat gesagt, nein, Karfreitag.
Das war aber hessisch.
Ja, ist mir doch egal.
Da war man strenger, sorry.
Ja, passt schon.
Ja. Die Kölner wieder.
Das passt schon. Ja. Da war man strenger und hat gesagt, hier nix, Karfreitag ist Feiertag und da wird hier nichts gemacht. Deswegen muss die WTA das alles schieben und das Finale ist jetzt halt Montag.
Naja, gut, okay, aber ist ja Ostermontag, ist ja auch noch ein Feiertag, ist auch schön. Also wie gesagt, wahnsinnig geiles Turnier in Stuttgart, viel Sonnenschein von den Rängen in Barcelona und volles Haus in einem jetzt aufgewerteten Turnier in München. Tennisherz, was willst du mehr in so einer Woche? Vielleicht, um das an der Stelle abzurunden, wir haben mit Fashion begonnen, da hätte es natürlich auch reingepasst, aber jetzt zum Ende kann man auch nochmal sagen, auch wir haben uns jetzt zur Sandplatzsaison ein neues Outfit gegeben, liebe Henrike.
Oh ja, ja. Das stimmt.
Also ja. So auf Social Media, ihr wisst schon, so Instagram und Twitter. Ja, nach 6 Jahren war es Zeit, uns mal einen neuen Anstrich zu verpassen. Henrike hat da wie wild im Hintergrund gewerkelt und ihr könnt mal schauen, ich finde, es ist sehr gelungen. Es ist vielschichtiger geworden, unser Logo. Also das ist nicht nur einfach so ein Logo, sondern guckt mal drauf, was euch alles auffällt. Finde ich, hast du großartig gemacht, Henrike, wirklich. Dankeschön. Und ich freue mich drauf, jetzt auch gerade mit Anlauf zu Roland Garros und unserem Tippspiel und hast du nicht gesehen, auch auf Social Media wieder ein bisschen aktiver zu werden. Macht dann doch auch immer wieder Spaß, oder?
Ja, ja, da sind wir in der letzten Zeit, glaube ich, in so ein leichtes Loch gefallen. Das ist, wenn man das natürlich nicht hauptberuflich macht, auch immer so eine Sache. Wie kriegt man das mit allem anderen jongliert? Und dann kommt manchmal die Realität dazwischen.
Naja, das ist, das stimmt, das aber so ist schon, it. Ja, das ist schon, also es ist halt, es bedarf schon Aufwand, das soll jetzt gar kein Klagen sein, aber wir drei, Daniel, du und ich, wir machen das ja aus reinem Hobby, ja, wir kriegen dafür kein Geld, wir nehmen dafür kein Geld, aber wir haben natürlich schon den Anspruch, einen gewissen, ja, Content zu liefern, sei denn nun eher, keine Ahnung, aus dem lustigen Fach oder wie heute vielleicht eher aus dem kritischen Fach. Und ich finde, da merkt man erstmal, wenn du das liefern musst, ja, also wenn es zum Zwang wird, weil du damit entweder Geld verdienst, dann kann es schnell verkrampft werden. Oder wenn du sagst, ey, jetzt müssen wir aber mal wieder was posten, dann verliert es die Lockerheit, die es auch braucht, finde ich, um irgendwie ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Und insofern habe ich und du und wir da hoffentlich gar kein schlechtes Gewissen. Und ihr nehmt es uns auch nicht übel, wenn einfach mal vielleicht ein paar Wochen da auf Social Media weniger los war. Denn wir haben alle drei auch unsere Berufe, denen wir nachgehen und mit denen wir letzten Endes unsere Brötchen verdienen. Und Tennisproleten soll immer Spaß machen, macht euch hoffentlich Spaß, aber soll nie zum Zwang werden. Deswegen zwingen wir euch auch nicht, uns zu empfehlen. Aber wenn ihr es denn dann doch mal tut und jemandem erzählt, da gibt es einen netten Podcast oder ein begeisterndes Tippspiel zu den Grand Slams, dann freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, auf jeden Fall. Und falls Porsche doch beschließt, uns zu sponsern, dann könnten wir noch mal drüber nachdenken.
Ja, by the way, vielleicht noch als Anekdote, das war ja wirklich mal so. Nicht, dass Porsche uns gesponsert hat.
Aber nee, das war noch nie so.
Nein, leider nicht. Leider nicht. Be our guest, ja. Nein, aber nicht in den Anfängen, sondern so nach einem Jahr, als Daniel und ich damals den Podcast starteten, kam Porsche auf uns zu und wollte, dass wir genau dieses Damenturnier in Stuttgart medial begleiten. begleiten und insbesondere mit so Art Mini-Podcasts begleiten. Und Daniel und ich haben uns wie Bolle gefreut und dachten, ey, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Weil denen hatte unser Format gefallen. Und sie hatten uns schon eingeladen nach Stuttgart mit dem gesamten Package, was man sich so als Tennisfan erträumt. Also hier, weißt du, so ein Halsband mit so einem Plastikkärtchen rum, wo man überall hingehen darf und Spielerinnen interviewen.
Akkreditierung nennt sich das.
Akkreditierung, genau. Und das gesamte Paket. Und dann kam Corona.
Oh no!
Ja, und alles ist abgesagt worden. Und ja, das wäre unser Durchbruch gewesen.
Müssen wir mal fragen, wollt ihr das noch?
Ja, ich glaube, die Agentur, die das Ganze vermarktet hat, gewechselt. Also wenn die neue Agentur uns hört und nochmal ein bisschen frischen Wind braucht, wir stehen nach wie vor bereit. Wir waren wahnsinnig traurig damals, dass es nicht geklappt hat. Aber es haben sich dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts neue Wege für uns alle drei. Ja, aufgetan und deswegen ja, niemals traurig zurückgucken, sondern das einfach sehen als Möglichkeit, okay, wie können wir weiterarbeiten als Ansporn. Und ich glaube jetzt mit dem neuen Logo, um das abzuschließen, nach 6 Jahren mit dir an Bord sind wir ja, auf einem Weg, der uns nach wie vor viel Freude bereitet.
Ach, bestimmt. Also wegen mir darf das so weitergehen. Meine jede Woche über unsere Leidenschaft reden dürfen und es hören auch noch Leute zu und denken, ja, passt, ist doch, was will man mehr?
Also in dem Sinne ich darf ja jetzt noch nicht sagen, dass wir 6 Jahre alt werden, ja, jetzt dann in die Grundschule kommen, das dauert noch einen Monat, aber genau, also genug gelabert für heute, würde ich sagen, oder?
Ja, machen wir mal einen Deckel drauf, ja. Entlassen wir die Leute ins Osterfest.
So machen wir das. Also, zieht euch ein schickes Tennis-Shirt an, habt Spaß. Wobei, bei dem Wetter vielleicht eher nicht mit draußen spielen. Egal, schaut Tennis, lebt Tennis, sucht Ostereier, sendet uns eure Kommentare, so welche habt, an kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auf Instagram, Twitter und sonst wo unter Tennisproleten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Frohe Ostern.